Liebe Gemeinde, was bedeutet es, wenn man einem Menschen Blumen schenkt? Man entschuldigt sich. Wir sagen jetzt nicht, wer das gesagt hat. Jemand hat Geburtstag. Was? Aber was sagt man ihm? Ich hab dich lieb. Genau. Die Blumen an sich sind gar nicht wichtig. Du bist meine Rose. Oh, Britta, das hast du jetzt schön gesagt. Wenn wir jemandem Blumen schenken, dann schenken wir ihm nicht nur Blumen, sondern wir drücken etwas damit aus. Das heißt, es geht nicht nur um die Blumen, es bedeutet noch etwas anderes, etwas Tieferes. Dinge, die wir tun, bedeuten oft noch etwas anderes als das, was wir tun. Ich stelle jetzt erstmal die Blumen an die Seite. Vieles, was es in unserem Leben gibt, in unserer Umgebung, hat eine Bedeutung, die über das hinausgeht, was wir auf den ersten Blick sehen. Verkehrszeichen, Piktogramme, Symbole. Ich habe euch mal ein paar mitgebracht, um euch das mal nochmal vor Augen zu führen. Wenn wir diese Zeichen sehen, dann sehen wir mehr als eine rote Kreisfläche mit einem weißen Strich. Wir sehen, hier darf ich jetzt nicht rein mit meinem Auto. Ich hoffe, dass wir das dann sehen. Beim nächsten wissen wir, hier darf ich mit dem Fahrrad fahren. Das nächste ist ein Achtungsschild. Achtung, Baustelle könnte gefährlich werden, länger dauern, was auch immer. Beim nächsten, klare Ansage, jetzt geht's links rum. Nicht rechts, zurück, geradeaus, sondern links. Und jetzt, beim nächsten, dürfen wir nicht telefonieren, beziehungsweise die Handys werden ausgeschaltet. Vielleicht ja auch gerade aktuell nötig, das weiß ich nicht. Das nächste, stilles Örtchen für Frauen. Beim nächsten geht's zum Notausgang. Wobei, das sind jetzt zwei zusammen, die sich gegenseitig aufheben, aber ihr wisst, was es meint. Genau. Das nächste ist das Symbol für den Deutschen Fußballbund. Das nächste. Wir sehen nicht nur schwarz und gelb, sondern wir sehen Batman, der Held eines Comics. Ihr müsst das nicht kennen, aber manche wissen das. Fledermaus. Das Kleeblatt. Für viele Menschen ein Symbol für Glück. Wenn man im Sommer Leute kriechend auf einer Wiese findet, sind sie vielleicht auf der Suche nach ihrem Glück. Die Taube, Friedenszeichen, Symbol für den Frieden. Die amerikanische Freiheitsstatue. Was haben Menschen nicht alles erreicht? Oder die Ringe, zwei Ringe, die symbolisieren, dass zwei Menschen sich hoffentlich immer lieben werden. So endlos wie dieser Ring soll meine Liebe zu dir sein. Dann das wichtigste Emblem, die Raute des Hamburger Sportvereins. Nach dem gestrigen Tag. Der Fisch diente früher den Christen als geheimes Erkennungszeichen. Heute wieder an vielen Autos zu sehen. Vielleicht auch geheimes Erkennungszeichen, weiß man immer nicht so. Das Kreuz, natürlich eins unserer wichtigsten Symbole als Christen. Das finden wir in Kirchen und Gemeinden. Mancher hat es um den Hals hängen, bei sich zu Hause stehen, in der Hosentasche. Es ist nicht einfach nur ein Kreuz, es deutet über sich hinaus auf das, was Gott aus Liebe zu uns getan hat. Liebe Gemeinde, es gibt vieles in unserem Umfeld, was über sich hinaus deutet. Vieles hat eine Bedeutung, die über den ersten Blick hinausgeht. Die Art, wie ich meine Gesichtsmuskeln anspanne, also wie ich gucke, drückt etwas aus. Wenn ich so gucke, bin ich traurig. Ich kann aber auch Wut ausdrücken oder Freude. Es geht heute und auch in den nächsten Predigten, die ich hier halten werde, um einen Text, der uns genau darauf hinweist, dass das, was wir tun, auf etwas anderes weist, über das Eigentliche hinausgeht. Und während ich jetzt den Predigttext aus Matthäus 25 lese, könnt ihr euch hier vorne das Bild von Sigar Köhler angucken, das zu diesem Text angefertigt wurde. Ich lese aus Matthäus 25, Abvers 31. Wenn der Menschensohn in seiner ganzen Herrlichkeit, begleitet von allen Engeln, kommt, dann wird er auf dem Thron Gottes sitzen. Alle Völker werden vor ihm erscheinen, und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie ein Hirte die Schafe von den Böcken trennt. Rechts werden die Schafe und links die Böcke stehen. Dann wird der König zu denen an seiner rechten Seite sagen: Kommt her, euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt die neue Welt Gottes in Besitz, die er seit der Erschaffung der Welt für euch als Erbe bereithält. Denn als ich hungrig war, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, bekam ich von euch etwas zu trinken. Ich war ein Fremder bei euch und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt. Ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr zu mir gekommen. Dann werden die, die nach dem Willen Gottes gelebt haben, fragen: Herr, wann bist du denn hungrig gewesen und wir haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und wir haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dir Gastfreundschaft gewährt und wann bist du nackt gewesen und haben dir Kleider gebracht? Wann warst du denn krank oder im Gefängnis und wir haben dich besucht? Der König wird ihnen dann antworten: Das will ich euch sagen. Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr für mich getan. Die Gemeinde, diesen Text haben wir im November schon mal betrachtet. Der wird uns jetzt ein bisschen durch die nächsten Wochen begleiten. Jesus greift hier eine Praxis aus, die wir natürlich nicht kennen, weil wir keine Hirten sind. Aber die Menschen damals im Nahen Orient, die kennen sich damit aus. Die Familien auch, nicht nur Hirten. Die Familien hatten oft gemischte Herden aus Schafen und Ziegen. Alle zusammen. Die weißen Schafe haben Wolle geliefert für Kleidung und die dunklen Ziegen das Material, aus dem dann Zelte und Schläuche und Seile gemacht wurden. Milch und dann Butter und Käse gab es von beiden Tieren. Die Tiere grasten also gemeinsam und werden dann am Ende des Tages erst getrennt. Der Hirte stellt sich auf den Weg mittendrauf mit dem Rücken zum Stall und dann werden die Tiere, wenn die kommen, in die eine oder in die andere Richtung gelotst und so getrennt. Die einen, die Schafe, werden dann auf das Dach geleitet und die Ziegen in den Stall. Diese Praxis haben die Leute vor Augen, wenn Jesus hier diese Worte von der Trennung sagt. Trennung der Menschen am Ende der Zeiten. Und auch der Begriff Menschensohn ist den Menschen bekannt, eine Bezeichnung aus dem Alten Testament. Ein Mensch, ein Prophet Gottes, der im Namen Gottes handelt. Jesus bezieht diesen Titel auf sich. Da gibt es gar kein langes Gerede. Er wird das Leben eines jeden Menschen ansehen und darüber urteilen. Wir wissen natürlich, dass wir von der Barmherzigkeit Gottes leben, von seiner Gnade. Von einem Gott, der ohne Ansehen der Person uns aufnimmt in seiner Liebe. Aber Jesus spricht hier aber auch ganz ungeniert davon, dass unser Handeln eine Bedeutung hat und Konsequenzen hat. Es ist nicht egal, wie wir uns verhalten. Gott will mehr von uns, als dass wir hier auf die schöne neue Welt warten, in der wir Gott begegnen von Angesicht zu Angesicht. Gott gibt unserem Handeln eine Bedeutung. Wir dürfen, aber wir sollen auch diese Welt mitgestalten, in die Gott uns hier gestellt hat. Gott geht es immer schon um den ganzen Menschen, um uns und um andere. Es geht darum, dass Menschen den Weg zu ihm finden, in eine Beziehung zu ihm kommen. Es geht aber auch darum, dass Menschen Gutes erleben hier auf der Erde. Dass sie schon jetzt Heil erleben durch Dinge, gute Dinge, die ihnen getan werden. Wenn wir an die Geschichte der Brotvermehrung denken, wird deutlich, dass es Jesus nicht egal ist, wie es den Menschen geht. Es geht ihm nicht nur um das geistliche Wohl. Sonst hätte er damals einfach sagen können, ich predige, das ist meine Aufgabe, wie die Menschen hier an Nahrung kommen. Sorry, dafür bin ich wirklich nicht zuständig. Aber Jesus kümmert sich. Es ist ihm nicht egal, wie es den Menschen geht. Er ist nicht nur am geistlichen Wohl interessiert. So ist unser Gott. Ganzheitlich. Er ist an uns als ganzer Person interessiert. Es geht ihm darum, dass wir Menschen das haben, was wir zum Leben brauchen. Die Bibel zeichnet insgesamt ein Bild von einem Gott, der sich um uns Menschen als Ganzes sorgt, nicht nur um Teile von uns Menschen. Er ist kein Gott, der nur auf unsere Erlösung verweist, sondern auch einer, der sich unserer täglichen Bedürfnisse annimmt. Deshalb beten wir um ganz alltägliche Dinge, dass Gott bewahrt, dass Gott morgen im Alltag, am Montag wieder Kraft schenkt für die Aufgaben. Er ist uns nahe in allem, auch in unserem Hunger und Wunsch, satt zu werden, ganz wörtlich gesehen, aber auch symbolisch darüber hinaus, auch in unserem Hunger nach Zuwendung und nach Liebe. Auf den Gemeindeunterrichtswochenenden fragen wir mal einen Bibelvers ab. Was ist das wichtigste Gebot? Und nach 8 Wochenenden wissen die meisten den dann doch endlich. Das wichtigste Gebot, sagt Jesus, ist, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Aber ebenso wichtig ist, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Alle anderen Gebote, alle Forderungen der Propheten sind in diesen Geboten enthalten. Gott lieben und den Nächsten lieben. Über Gott lieben reden wir viel. Nähe zu Gott ist ja das Jahresthema, die Jahreslosung für dieses Jahr. Aber das andere ist eben auch wichtig, den Mitmenschen lieben. Lieben nicht hauptsächlich vom Gefühl, ein sympathisches Gefühl, sondern jemandem etwas Gutes wünschen und tun. Ganz praktisch. Gott hat uns so unermesslich beschenkt mit seiner Liebe. Jetzt sind wir berufen, diese Liebe auch ganz praktisch weiterzugeben. Und schon im Alten Testament gibt es das Stichwort Nächstenliebe. Das ist keine Erfindung von Jesus oder vom Neuen Testament. Das ist ein Wunsch Gottes, dass wir so sind. In Jesaja 58 steht über das Fasten, also über eine geistliche Übung, die einen dazu bringen soll, Gott nahe zu sein. Das ist ein Fasten, wie ich es liebe, die Fesseln des Unrechts zu lösen, die Stricke des Jochs zu entfernen, die Versklavten freizulassen, jedes Joch zu zerbrechen, an die Hungrigen dein Brot auszuteilen, die Obdachlosen, Armen ins Haus aufzunehmen, wenn du einen Nackten siehst, ihn zu bekleiden und dich deinen Verwandten nicht zu entziehen. Das heißt, im Prinzip wird Jesaja hier angewiesen, das Geistliche, was die Menschen für geistig gehalten hat, von einer ganz anderen Sicht zu sehen. Geistliches Handeln ist, einem Menschen praktisch zu helfen. In dem Matthäustext, den ich am Anfang vorgelesen habe, nennt Jesus 6 Werke beispielhaft, die im Christentum seitdem eine große Bedeutung haben. Im 3. Jahrhundert wurde dann ein 7. Werk dazugefügt, sodass man seit Jahrhunderten von den sogenannten 7 Werken der Barmherzigkeit redet. Beispielhafte Handlungen, die Hilfe sind in existenzieller und Not. Ich möchte, dass wir uns das Bild nochmal angucken, da ist es, genau. Und ich weiß gar nicht, ob ihr das erkennen könnt. Ihr könnt am Ende des Gottesdienstes gern eine Karte mitnehmen, dann könnt ihr zu Hause gucken. Das erste Stichwort sehen wir gleich bestimmt hier. Hungrige Speisen. Hier unten sieht man leere Hände und jemand, der Brot verteilt. Das zweite Stichwort ist durstige Tränken. Hier. Passt besonders schön heute dazu, dass wir Abendmahl feiern, finde ich. Das dritte Stichwort, nackte Bekleiden. Hier oben, das könnt ihr wahrscheinlich jetzt im Dunkeln nicht sehen, ist ein jetzt geht es nicht mehr. Oben links in der Ecke ein Plakat, Kleider sammeln für die dritte Welt. Das vierte, Fremde beherbergen. Oben in der Mitte wird ein Mensch herzlich willkommen geheißen, der durch die Tür kommt. Fünftens, Gefangene erlösen. Oben weiter rechts ein Blick aus dem oder ins Gefängnis. Ein Mensch nimmt einen in den Arm, besucht ihn, ist da für den Gefangenen. Und sechstens, Kranke besuchen. Weiter links in der Mitte ein Mensch, der einen Menschen besucht und ihm etwas anreicht, einem Kranken. Das siebte Werk wurde, wie gesagt, später hinzugefügt, Tote begraben. Als Werk der Barmherzigkeit, dass sich jemand kümmert und da ist. Heute wollen wir einen ersten Blick auf das erste Stichwort werfen, hungrige Speisen. Es geht also in diesen Nöten oder in diesen Aufgaben um ganz konkrete Not, darum, dass wir alltäglicher Not begegnen. In unserer Welt werden nämlich längst nicht alle Menschen satt. Ich finde das immer sehr unvorstellbar. Wenn ich in meinen Kühlschrank gucke, ist da immer was drin. Und wenn da nichts drin ist, dann kaufe ich mir was. Kein Problem. Zur Not könnte ich noch zu den Nachbarn gehen. Die hätten auch noch was für mich. Die sind nett. Jeden Tag verhungern in unserer Welt Menschen. Das ist unglaublich. Schon Kinder sterben an Hunger bzw. an den Folgeerscheinungen der Mangelernährung. Gleichzeitig haben viele Menschen, da muss ich nur in den Spiegel gucken, in westlichen Industrienationen Übergewicht. Wir haben zu viel. Essen wird weggeworfen. Es sterben mehr Menschen an Hunger in unserer Welt als an AIDS, Malaria und Tuberkulose zusammengenommen. Über 800 Millionen Menschen auf der Welt haben nicht genug zu essen, um gesund zu leben. Das heißt, einer von 8 Menschen geht abends hungrig ins Bett. Die Vereinten Nationen haben im Jahr 2000 sogenannte Millenniumsziele vereinbart. Ziele, um schlimme Situationen in unserer Welt zu verbessern, als gesamte Nation dieser Welt. Weil man gemerkt hat, alleine kann das keiner handeln. Das erste Ziel ist die Bekämpfung von extremer Armut und Hunger. Das steht an erster Stelle. Als extrem arm gilt, wer umgerechnet weniger als 1,25 Dollar zur Verfügung hat pro Tag. Das ist zu wenig. Es hat sich schon einiges getan. Menschen setzen sich ein. Nationen haben eine Menge erreicht. In vielen Ländern müssen weniger Menschen an Hunger leiden. Mehr Kinder können zur Schule gehen. Mädchen und Frauen bekommen größere Rechte. Aber immer noch lebt etwa 1/5 der Weltbevölkerung in extremster Armut. Diese Vereinbarung, die von der UN vereinbart wurden, selbst daran halten sich nicht alle Industrieländer. Die Absprache war, dass man 0,7% des Bruttonationaleinkommens für Entwicklungsarbeit zur Verfügung stellt. Ich habe nicht geguckt, ob Deutschland das macht. Liebe Gemeinde, dass jeder Mensch das elementar Notwendigste zum Überleben hat, das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Das muss doch ein Grundrecht sein. Das ist doch Menschenwürde, dass man leben kann. Aber der weltweite Wohlstand ist enorm ungleich verteilt. Die Kluft zwischen Arm und Reich wird immer weiter, immer größer. Und es kann einfach nicht gerecht sein, dass wir im Überfluss leben oder viele andere Menschen auch und andererseits Menschen eben nicht leben können. Und das Fatale daran ist, es könnte gehen. Es ist nicht so, dass es zu wenig gibt. Nach dem Welternährungsbericht der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der UN könnten wir mit unserer Landwirtschaft bis zu 12 Milliarden Menschen ernähren. Und wir haben nur 7, irgendwas. Also rein rechnerisch würde das gehen. Die Frage ist, woran scheitern wir denn, bitteschön? Die Ressourcen sind ungleich verteilt. Es fehlt an gerechtem Zugang zu diesen Ressourcen. Die einen sitzen darauf und die anderen kommen nicht dran. Da ist natürlich die Politik gefragt, das ist ganz klar. Aber wir sollten das nicht nur auf die Politik schieben. und sagen, die sollen mal machen. Wir beten dafür und die machen. Bei allem politischen Engagement, das nötig ist, gibt es in unserer Umgebung auch Menschen, die Hunger haben, die nicht genug haben zum Leben. Menschen, die unsere Barmherzigkeit brauchen. Es gibt auch hier in Deutschland Menschen, die von dem, was sie an Einnahmen haben, nicht gut leben können, die nicht hinkommen. Möglichkeiten zu helfen gibt es verschiedene. Vielleicht wäre das mal spannend, dass wir uns darüber mal unterhalten. Was hast du für Erfahrungen gemacht? Wir könnten natürlich Geld spenden für Projekte hier oder in anderen Ländern. Wenn es Katastrophen gibt, Naturkatastrophen, Notstandsgebiete, dann ganz konkret für diese Situation, für die Menschen spenden. Wir können uns einsetzen für faire und gerechte Projekte, die es gibt, auch in Deutschland. Wir können über unser Einkaufsverhalten nachdenken. Was bewirkt eigentlich, wenn ich dieses Einkaufsverhalten habe? Und was würde es heißen, wenn alle dieses hätten? Geht das überhaupt? Wir haben natürlich nie die hundertprozentige Sicherheit, dass die Art, wie wir unser Geld oder auch Spenden, Sachspenden weitergeben, wie die verwendet werden. Es gibt Zertifikate, die auch glaubhaft machen, dass das gut verwendet wird. Aber ich denke, manchmal müssen wir einfach auch ein Risiko eingehen, wenn wir Gutes tun wollen. Hungrige Speisen, das ist auch unsere Aufgabe. Zählt die Mittagstafel dazu? Menschen bekommen zu essen, die wahrscheinlich sonst was zu essen hätten, aber sie bekommen viel Liebe zu essen. Auf jeden Fall. Und ein, wenn sie wollen, kostenfreies Mittagessen mit frisch gekochtem Gemüse, was sie sich vielleicht sonst nicht leisten könnten. Es geht nicht um ein schlechtes Gewissen, weil wir zu wenig tun. Man kann immer noch mehr tun. Es geht einfach darum, dass wir als Christen die Augen offen haben, damit wir da, wo Gott uns anrührt, konkret werden. Das, was wir tun, hat, das sagt Jesus in diesem Text, sogar noch eine Bedeutung über das Eigentliche. Barmherzig handeln, einen Hungrigen speisen, ist mehr als einen Hungrigen zu speisen. Jesus solidarisiert sich so stark mit Menschen in Not, dass er hier einen ganz, ganz krassen Zusammenhang sieht. Was ihr diesen Menschen tut, das tut ihr mir. Habt ihr so schon mal über euer Handeln nachgedacht? Ich tue einem Menschen dieses Gute, damit tue ich das Jesus. Und es ist dafür noch nicht mal wichtig, dass ich es weiß, dass ich es damit Jesus tue. Es kann sein, dass da viele Menschen sind, die Gutes tun, die damit etwas Göttliches tun. Die wissen das nicht, aber sie tun es. Die Werke der Barmherzigkeit sind nicht nur moralische Akte, sondern letztendlich sind es Christusbegegnungen. Wir begegnen Christus, indem wir einem Menschen Gutes tun. Ist das nicht wunderschön? Wie wunderbar, dass wir gar nicht darüber nachdenken müssen, ob es sich lohnt, jemandem zu helfen. Macht das jetzt Sinn oder nicht? Einfach machen und Gott wirken lassen. Und barmherzig sein, wenn wir es können. Lasst uns barmherzig sein und die Welt damit ein Stück verändern. Das, was wir tun, hat einen Wert, sogar noch über das hinaus, was wir da tun. Ich finde das einen unglaublich schönen Gedanken. Wir begegnen Christus, indem wir einem Menschen Gutes tun. Und kein Mensch ist zu arm, um zu teilen. Das behaupte ich jetzt einfach mal. Jeder hat etwas, was er geben kann. Das muss nicht Geld sein oder Nahrung. Vielleicht hungern Menschen auch nach anderen Dingen, nach Liebe, nach Aufmerksamkeit, nach Zuwendung, nach einem guten Wort oder nach einem, der da überhaupt mal hinguckt. Ich habe in Hannover mal einem Menschen kein Geld gegeben, der mich darum gebeten hat, weil ich mir mal vorgenommen habe, ich mache das nicht. Vielleicht ändere ich das auch wieder. Und dann hat er mich angeguckt und gesagt, Dankeschön. Ich so, wieso bedanken Sie sich? Er meint, Sie haben mich angeguckt und mir gesagt, ich gebe Ihnen nichts. Ich so, was machen denn andere Leute? Die gucken gar nicht hin. Ein Blick für einen Menschen, das ist Barmherzigkeit. Zeit haben für jemanden. Ein freundliches Lächeln, ganz bewusst. Nur für den einen Menschen. Viele Menschen warten auf etwas, das ihre Seele nährt, das gut ist für sie, das sie aufatmen lässt, das ihren inneren Hunger stillt. Und das können wir. Davon haben wir was. Wir haben Gott in unserem Leben, wir haben Jesus, wir haben den Heiligen Geist. Da sind wir so reich beschenkt, dass wir davon auf jeden Fall barmherzig austeilen können. Liebe Gemeinde, lasst uns Dinge in dieser Welt tun, die von Bedeutung sind und damit leben, dass wir nicht die ganze Not der Welt ändern können, aber trotzdem einen Blick haben dafür, dass wir einen Teil tun können, das eben, was wir tun können. Ganz praktisch, durch Spenden, durch Aktionen, die wir unterstützen, durch Einkaufsverhalten, aber auch geistlichen Hunger zu sehen und wahrzunehmen und uns von Gott beschenken zu lassen, dass wir Menschen wahrnehmen und ihnen, was Gott uns aufs Herz legt, ihnen weitergeben. Ich möchte ein Gebet sprechen, das ich gefunden habe. Das lautet an der Seite der Armen. Herr Jesus, lass mich ein Mensch sein, der ein offenes Herz für andere hat, der einladend auf andere wirkt, der bereit ist, mit anderen zu teilen. Ich will zum anderen sagen können, ich gebe dir etwas ab, auch wenn es für mich Verzicht bedeutet, auch wenn ich nicht weiß, wie du reagieren wirst. Ich will mir deine Not zu Herzen gehen lassen, deshalb gebe ich etwas von mir. Amen. Ihr könnt euch am Ende